Erstmal für mein eigenes Verständnis. Ich bin ja in einer anderen Lage aufgewachsen, in Holland. Ich habe dort oft als Kind diese Geschichten von Josef gehört. In reformierten Kreisen ist es ziemlich üblich, die Bibelgeschichten zu hören und immer wieder. Aber wie ist das für euch? Wer von euch hat als Kind auch schon die Geschichten von Josef und Abraham und Jakob schon? Okay, schon die Leute, die reformiert aufgewachsen sind, haben ihre Hände hoch. Sowieso, okay, das ist interessant. Das ist gut für mein Verständnis, zu wissen, hey, unsere Lage ist halt ein wenig anders. Die Geschichte für mich ist wie eine Geschichte, wenn du einen Film anschaust und dann denkst, ich möchte diesen Film noch einmal anschauen, weil ich habe nicht alles kapiert. Und dann noch einmal, und dann noch einmal. Oder wenn du mit einem Freund redest und der sagt, hey, hast du so und so in dieser Geschichte auch gesehen? Und du sagst, na, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Und dann schaust du diesen Film noch einmal an und sagst, ah, das erklärt noch mehr. Und so ist es mir vor 2 Wochen auch passiert, als ich selber in Holland war und eine Predigt anhörte über Josef von John Lennox. Und ich dachte mir, wow, Gott, was steckst du viel in deine Geschichten? Was kann man viel davon lernen? Und dann ist bei mir der Wunsch gekommen, selber auch mehr über Josef zu studieren und zu lesen. Und ich möchte euch schon eines mitgeben, damit ihr hoffentlich nicht enttäuscht seid. Ich werde nicht alles besprechen können. Ich habe entscheiden müssen, was ich bespreche, was nicht. Es steckt so viel darin. Vielleicht sehe ich manche Sachen nicht einmal, die ihr schon seht. Also diese Geschichten laden auch ein, miteinander darüber zu reden und zu sagen, hey, habt ihr so und so gesehen? Erstmal technisch. Wo fängt der Geschichte von Josef an? Man kann sagen, ja, Kapitel 37 von 1. Mose. Du hast es gesagt, Lars, dieses Wort Toledot, also hier fängt eine bestimmte Geschichte an, ist ein Scharnier, wo Gott in seiner Heilsgeschichte einen neuen Weg geht mit einer Person. Stimmt? Es fängt mit Josef in Genesis 37,2 an. Aber es fängt noch etwas früher an, als Josef geboren worden ist. Aber gehen wir weit genug zurück? Nein? Ich würde sagen, 2 Sachen. Ganz typisch sind für Josefs Geschichte, aber alle Geschichten im Genesis. Die ersten 3 Wörter von Genesis sind beim Anfang Gott. Beim Anfang Gott. Die Welt ist nicht nur entstanden wegen Glück oder Materie, Energie, was auch immer. Nein, beim Anfang war Gott. Und Gott hat die Welt geschaffen und mit jeder Geschichte in Genesis ist Gott der Erste. Und er leitet und er führt. Das mal zuerst. Ist das nur bei Josef? Wo fängt dein Leben an? Was sind deine ersten Fotos als Baby? Oder was sind deine ersten Erinnerungen? Es geht noch weiter zurück. Beim Anfang deines Lebens, Gott. Er hat dich gemacht, hat Pläne gehabt. Für Josef, für dich. Aber es gibt noch etwas. Josefs Uropa, Abraham, hat ein Versprechen bekommen von Gott. Nämlich in Genesis 12, Vers 2 bis 3. Ich möchte das vorlesen. Gott spricht zu Abraham. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Gott segnet Abraham, du sollst groß werden. Und in dir soll gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Und diese 2 Sachen, beim Anfang Gott und die Segen, die Abraham empfangen hat von Gott, sind typisch für das Leben von Josef. Wir lesen, er ist 17 Jahre alt. Ich schaue mal herum, ich glaube, die meisten von uns haben diesen Alter schon miterlebt, außer einer. Was habt ihr alles miterlebt, wenn ihr 17 wart? Was habt ihr alles miterlebt? Wir können wahrscheinlich zurückschauen. Und das tun viele Menschen. Ah, weißt du noch, so und so, dann waren wir dorthin gegangen und schöne Zeit und mit Freunden, lalala. Aber wir können wahrscheinlich auch zurückschauen und sagen, es war schon, als ich jung war, eine gebrochene Situation. Viele von uns haben wahrscheinlich Sachen miterlebt, als wir jung waren, das uns ehrlich gesagt zum Weinen bringen kann. Weil es nicht immer optimal war. Und wie ist es für Josef? Ein Haushalt mit vier Müttern. Vier Mütter, verschiedene Kinder. Papa liebt nicht jeden Kind genauso viel, Papa liebt nicht alle Frauen genauso viel und das bringt Streit. Er hat einen Opa, Opa Laban. Ja, der hat seinen Vater betrogen. Sein Vater wollte Rahel heiraten. Aber kommen, was für ein Opa ist das, der sowas macht? Und dann betrügt er Jakob später wieder. Oder ist er zumindest nicht angenehm im Arbeitsverhältnis. Und Jakob möchte heimlich davongehen. Opa Laban geht ihm hinterher. Spannende Situation. Okay. Nächste Begegnung mit Onkel Esau. Das war angenehm. Vater Jakob hatte wieder viel Angst. Was wird passieren? Wie wird Esau sich verhalten? Ist er noch sauer? Und Josef sieht auch, dass sein Vater an einem Tag zurückkommt und dass er anders geht. Seine Hüfte ist etwas los. Und er erzählt, dass er mit Gott gekämpft hat oder so. Keine Ahnung, ja, wie das zu verstehen. Später stirbt seine Mutter Rahel. Also als 17-Jähriger hat er keine eigene Mutter mehr gehabt. Sein Opa Isaak stirbt. Und hat er auch noch coole Brüder. Simeon und Levi. Was haben die gemacht? Die haben eine ganze Stadt ermordet. Sichem. Und dann noch sein ältester Bruder, Ruben. Ruben schläft mit einer Frau von seinem Vater. Was ein Haushalt. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. In der Bibel gibt das Hoffnung, dass so eine Familie mit so ein großes Versprechen in dir wird gesegnet werden, alle Geschlechter auf der Erde. Diese Familie. Die Familie wächst. Okay, das sehen wir, schon größer geworden. Aber die Welt durch sie gesegnet? Lass uns die erste 11 Verse näher anschauen. Vers 1. Josef hinterbrachte ihrem Vater ihre üble Nachrede. Was sind deine Gedanken dazu? Was denkst du? War das klug von Josef? Hat er gute Absichten? Hat er schlechte Absichten? Was meint er? Ist Sprüche 10, Vers 18 vielleicht zutreffend? Wo steht, der Verleumdung ausströht, der ist ein Narr. Und das Wort für Verleumdung ist dasselbe Wort für üble Nachrede. Oder zumindest Nachrede. War es klug von Josef? Es gibt Hinweise in verschiedene Richtungen. Und als ich dann studiert habe, dann dachte ich mir, ich möchte gerne herausfinden, was sagen die Leute? War Josef klug, war er nicht klug? Ich habe es nicht herausgefunden. Manche sagen so, manche sagen so. Und eigentlich habe ich damit nur bestätigt bekommen, Menschen in der Bibel sind nicht wie in vielen Geschichten oder Videos, Filme und so, typische Good Guys or Bad Guys, die typische gute Menschen und die schlechten. Du siehst es ab sofort, ah, das ist ein Böse und das ist ein Guter. Nein. Die Personen in der Bibel sind komplex. Komplexe Charaktere, wie du und wie ich. Wir sind komplex. Aber in diesem Vers gibt die Bibel uns, oder ist es schon ein Spiegel? Wie redest du über anderen? Was sind deine Absichten, wenn du über anderen sprichst oder wenn du etwas erzählst? Wie ist dein Herz in dem Moment? Und das erinnert uns auch an Jesus. Der hat schon gute Absichten gehabt, der war heilig. Und er hat schon das Volk erzählt, dass sie schlecht waren, dass sie Hilfe brauchen, Hilfe, Rettung. Und deswegen hat das Volk ihm auch gehasst und haben sie ihn getötet. Zusammengefasst, das habe ich irgendwo gelesen, Josef Charakter zeigt eine reale Person, deren Leben von Fehlern geprägt ist, aber auch lobenswert ist wegen seiner glänzenden Momente. Und die Momente, die werden wir in den nächsten paar Mal herausfinden. Josef ist aber wie jeden Mensch komplex. Vers 2 bis 4. Dort ist schon ziemlich klar, dass einer unweis ist oder zumindest einmal unweis handelt. Jakob, der Vater, Großvater, sein Verhalten. Hat er nicht gelernt von seiner Vergangenheit? Ist bei Isaak und Rebekka aufgewachsen, seine Eltern, und hat gesehen, dass sein Vater seinen Bruder Esau mehr geliebt hat und dass seine Mutter ihn mehr geliebt hat? Und was für einen Streit das gegeben hat und Uneinigkeit und Schmerzen. wenn er seine eigene Familie schon angeschaut hat, was es gemacht hat mit Rahel und Lea, Schwester, wie das so einen Streit da gegeben hat. Er liebt Josef mehr wie die andere. Ist das an und für sich ein Problem? Wir kennen es alle. Ich habe es leider miterlebt, dass ich an der Volksschule unterrichtet habe. Dann war ich noch viel jünger, habe ich herausgefunden. Ich kann das nicht verneinen. Mit manchen habe ich eine bessere Beziehung als andere. Wir sind Menschen. Ich fand es nicht angenehm. Das ist aber so. Aber das dann auch tatsächlich zeigen, dass Jakob seinem Sohn Josef ein Kleid gibt, und das können die anderen Kinder ständig sehen, dann kommt er wieder mit seinem Kleid. Das ist nicht etwas, was er verstecken kann. Nein, immer wenn sie diesen Kleid sehen, das ist der Liebste vom Papa. Schön. Folge, Zwiespalt, Parteien in der Familie. Und von 1. Korinther, den ganzen Brief, wird uns klar, Gott will das nicht bei seinem Volk. Er will keine Parteien. Gottes Segen ruht nicht darauf. Und das ist genau, was wir in dieser Familie sehen. Das Gegenteil passiert. Die Brüder, die hassen Josef. Und die können nicht einmal friedlich mit ihm reden oder über ihn reden. Und dieses Wort für Frieden ist Shalom. Vielleicht kennt ihr das. Also Shalom ist in diesem Moment nicht zwischen Josef und seinen Brüdern. Die Brüder sind verantwortlich für ihre Gefühle. Aber den Vater gibt ein Anlass, gibt Brennstoff für Hass. Vielleicht kennen wir das. Ich weiß nicht, wie wir alle aufgewachsen sind, aber wir sind sicher nicht alle in ideale Situationen aufgewachsen. Vielleicht haben unsere Väter und Mütter auch Fehler gemacht. Bestimmte Kinder mehr geliebt, manche nicht. Haben sie Sachen nicht gut gemacht. Und genauso geht es in diese Geschichte. Aber so ist es nicht bei Gott. Gott ist unser Vater, ändert es nie unerlaubt. Wirklich nie. Er gibt jedem seinen eigenen Platz, eigene Aufgaben, eigene Talente. Aber unehrlich ist er nie und er liebt seine Kinder. Alle. Also man kann sagen, schöne Familie, oder? Shalom, Frieden. Nicht da. Und sie sollen ein Segen sein. Kein Shalom, kein Frieden, doch ein Segen sein. Und dann kommt etwas Schönes. Josef hatte aber einen Traum. Josef hatte aber einen Traum. Also was Gott tut in dieser gebrochenen Situation, ist eine Pflanze oder ein Samen pflanzen im Kopf von Josef. Er tut sozusagen den Vorhang ein wenig hoch. Ein wenig hoch. Und er zeigt einen Schimmer von was wir jetzt wissen. In diese ganze Geschichte arbeitet Gott und er hat Pläne. Hat Josef das in diesem Moment ganz kapiert, als er 17 war? Wahrscheinlich nicht. Er war erst 39, als er das Ganze, circa 39, als er das alles verstanden hat wahrscheinlich. Als sein Bruder gesehen hat in Ägypten. Aber in diesem Moment tut Gott schon ein klein bisschen den Vorhang hoch. Du schaust deinen Kalender an. Du hast Pläne. Du kennst deine Situation, deine Umstände. Was dich geprägt hat. Da hinten steckt genau wie bei Josef derselbe herrliche Gott, der herrliche Regisseur, der Pläne hat. Siehst du das? Hast du geistliche Augen? Dass hinten deinem Leben, egal was passiert, dass Gott da ist. Josef erzählt und er erzählt begeistert. Dreimal sagt er, siehe. Also er ist voll. Siehe, wir waren dabei, Gaben zu sammeln. Und siehe, meine Gabe ging hoch und die von euch ging nieder. Siehe. Den zweiten Traum bestätigt den ersten Traum. Aber kommt es von Gott? Kommt dieser Traum von Gott? Ja, wir wissen es. Wir kennen die ganze Geschichte, aber für den Brüdern und Josef in diesem Moment waren sie sich 100% klar, dass es von Gott gekommen ist. Aber die Bedeutung ist nicht so schwer. Die Brüder und Jakob verstehen es. Josef in der Mitte als Herrscher und die andere, die Familie, dient ihm. Und was können wir lernen von dieser Familie? Von Josef, die Brüder und Vater. Erstmal über Josef. Er empfängt zwei Träume. Und wie viele von uns würden vielleicht das auch nicht gerne miterleben? Oh, wäre das nicht schön? Ein Traum von Gott. ein bestimmtes Etwas, was er zeigt. Gott hat nur aufschreiben lassen in der Bibel, dass Josef zweimal einen Traum gehabt hat. Und es wird nicht erwähnt, dass er so zu Josef gesprochen hat wie zu Abraham oder zu Isaac oder zu Jakob. Zwei Träume. Als er 17 war. Und was hat er in diese circa 20 Jahre, als er gesehen hat, wie das alles gewirkt hat und so, was hat er dann gehabt? Vielleicht nichts. Und trotzdem vertraut Josef ständig auf Gott. Er vertraut. Und wie ist das für uns? Vertrauen wir auf Gott, wenn wir manchmal etwas mehr wissen möchten, etwas mehr hören möchten. Und übrigens, Gott geht nicht mit jedem genau denselben Weg. Wir sollen einander deswegen, denke ich, auch nicht verurteilen. Ich habe einmal eine Geschichte gehört von einem Mann, er war Muslim, ich glaube in Ägypten. Und er hat so oft miterlebt, als er auf der Straße war, dass auf einmal ein anderer Mensch ihm in die Augen schaut. Was passiert da? Und dann suchen sie zu zweit einen sicheren Ort und dann fragt diese Person, kannst du mich über Jesus erzählen? Und dann fängt er an, ja, er kennt Jesus, aber er muss vorsichtig sein, weil in diesem Ort darf man das nicht. Und dieser Mann hat das so oft miterlebt, dass Leute auf ihn zukommen, weil die Träume gehabt haben über Jesus. Jesus hat sich selber sozusagen gezeigt, wie liebevoll er war und dass die Leute Rettung brauchen und dass er der Retter ist. Aber diesen Mann, der ständig, was heißt ständig, oft andere Leute auf ihn zugekommen sind, hat nie selber einen Traum gehabt. Und er hatte sich irgendwie gewünscht, all diese Menschen. Aber Gott hat es ihm nicht gegeben. Gott hat ihm sozusagen gesagt, hey, ich habe dich schon mein Wort gegeben, das ist genug. Vertraue, du kennst mich schon. Und so geht es uns auch. Vertrauen wir. Auch wenn wir manchmal etwas mehr wissen möchten. Und dann die Brüder, die haben Josef schon gehasst. Und die konnten schon nicht friedlich mit und über ihm reden. Und die reagieren sehr zynisch, sehr scharf. Und die Folge ist, dass sie ihn noch mehr hassen. Und die Folge nach dem zweiten Traum ist, sie sind eifersüchtig. Ganz eifersüchtig. Sprüche 14, Vers 30. Eifersucht ist Fraß in den Gebeinen. Es Fraß, es frisst. Es macht kaputt, innerlich. Hebräer 12, Vers 15. Und achte darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Und das ist genau, was passiert bei den Brüdern. Sie haben eine Wurzel von Hass in sich selber und es frisst. Sie haben es wachsen lassen. Vielleicht war Josef nicht so klug, das kann sein, wie er das erzählt hat, Art und Weise, aber immerhin sind die Brüder verantwortlich für ihre Gefühle. Und das gibt uns eine Frage. Wie ist dein Herz? Welche Samen sind dort gepflanzt worden? Gibt es dort schon Wurzeln von Hass oder von Eifersucht? Bittere Wurzeln in dir, wenn das so ist. Ich hab's manchmal. Ich bin Sünder. Bringen wir es bei Gott. Wir können es nicht selber bewältigen. Bringen wir es bei Gott. Sind wir auf unsere Knien bei ihm und checken wir, was er uns alles vergeben hat, damit diesen bitteren Wurzel weggenommen wird. Lass es bitte nicht wachsen. Und dann der Vater. Vater Jakob reagiert gemischt. Er ist skeptisch, ablehnend. Vers 10, er korrigiert Josef. Sollen etwa ich, deine Mutter und deine Brüder dich dienen? Und er steht auf, als Vater der Familie, korrigiert seinen Sohn. Und zur gleichen Zeit bewahrte er das Wort. Er bewahrte das Wort. Jakob hat selber Erfahrungen mit Träumen. Sein Opa oder sein eigener Vater hat auch Erfahrung. Isaac, Erfahrung mit Träumen. Abraham hat Erfahrung mit Träumen. Also er ist aufmerksam. Und obwohl ich etwas spannend finde, sowas zu äußern, denke ich mir auch, heute gibt Gott noch Träume. Und wir sollen, wenn Gott manches gibt, dürfen wir es bewahren. Ich habe schon das Beispiel erwähnt von Muslimen. Trans World Radio. Solche schöne Geschichten gehört, dass dass Missionare irgendwo hingehen, an einem unbekannten Ort treffen jemanden, fangen an, über Gott, über die Bibel, Jesus Christus zu sprechen. Und was erzählen manche Menschen? Endlich! Für so viele Jahre habe ich einen Traum gehabt und ist mir etwas klar geworden von einem großen Mensch, der rettet, lalala, ich habe es nicht verstanden, ich habe Gott gebetet, dass es einmal erklärt wird und heute seid ihr da, um mich es zu erklären. Und es gibt Bekannten von mir, die auch manchmal kleine Sachen geträumt haben. Warum ist das spannend? Weil wir können auf den Irrweg gehen. Brauchen wir dafür Angst zu haben? Nein. Ja, natürlich, wir brauchen immer Angst zu haben wegen unserer eigenen Herzen. Aber wir haben das Wort Gottes, wir können es prüfen. Und wenn es der Bibel widerspricht, einfach sagen, nein, ich habe nichts damit zu tun. Wenn es die Bibel nicht widerspricht, kannst du genau wie Jakob sagen, ich bewahre es. Eigentlich wie Josef. 20 Jahre warten, bevor er vielleicht ganz gecheckt hat, was Gott ihm gezeigt hat. Das dürfen wir tun. Und bis dann, wenn jemand irgendwas etwas geträumt hat, meine Oma hat mal etwas geträumt, sie hat es niemand sagen dürfen, weil sie hat gesagt, ja, hey, das tut man nicht. Das war aber so ein schöner Traum. Und ich habe gesagt, hey, schön, Gott hat dir etwas Schönes gezeigt. Und bis dann, hey, du hast das Wort, vertraue darauf. Du weißt genau, was zu tun. Zum Abschluss. Wenn wir ein bisschen Abstand nehmen, was sagen diese 11 Versen uns? Was zeigen die uns? Es bestätigt, was wir schon wussten. Diese Familie hat große Probleme. Die Beziehungen sind manchmal komisch. Schmerzen sind da. Es gibt Streit um Positionen. Es gibt Eifersucht, es gibt Hass. Aber das ist alles auf menschlicher Ebene. Schauen wir mit geistlichen Augen. Von Anfang Gott. Von Anfang Gott. Auch bei dieser Geschichte von Jakob. Als Gott den Traum gibt, den Vorhang hochnimmt, zeigt er, ich habe Pläne. Ich halte mein Versprechen, obwohl ihr es überhaupt vielleicht nicht einmal glauben könnt. Sogar in so einer gebrochenen Situation, sogar in so einer Familie, bin ich treu. Nichts ist mich zu schwer. Und das lehrt uns, vielleicht verstehen wir unsere Situation nicht. Vielleicht verstehen wir unsere Familie nicht oder unseren Hintergrund. Wir haben vieles nicht im Griff. Die zweite Corona-Welle ist da und im Moment kenne ich mich auch nicht aus. Es gibt orange Farben, gelb, rot, das Holländer darf ich hier, da, nicht. Es ist komisch. Es ist hektisch. In Tirol sind Leute verzweifelt manchmal. Wie sieht es aus mit dem Einkommen, Tourismus? Wird es stattfinden, ja oder nein? Gestern ein Video gesehen, wie es die ganze Familie kaputt macht, weil Papa glaubt schon, dass was die Regierung erzählt und Mama glaubt diese Geschichte nicht. Es hat andere Quellen von Informationen, streiten sich, reden schon darüber, wie sie sich vielleicht voneinander trennen können. Der Teufel ist schon dabei, die Welt ständig zu zerstören. Aber egal wie hektisch es ist, egal wie viele Meinungen es gibt, wie viel Ärger, wie viel Angst, wie viel Wut, wie viel Zweifel, wir wissen, da hinten ist Gott beim Arbeiten. Und Josef hat nur vielleicht sowas gesehen. Und wir haben die ganze Bibel und wir dürfen viel mehr wissen, wie Gott arbeitet und wie Jesus bezahlt hat, es vollbracht ist. Und in Offenbarungen sehen wir, wie schön es wird. Den Vorhang ist ziemlich hoch. Vielleicht bekommst du Corona oder ihre Folgen oder noch Schlimmeres. Gott lässt aber seine Kinder, wie Josef, nie im Stich. Deine Seele ist 100% sicher in seine Hände. Und das Zweite ist, was wir noch lernen können. Ich habe eine peinliche Frage. Wird es einmal eine Familie geben, wo es in Ordnung ist? Eine Familie ohne Probleme? Eine Familie ohne Blödsinn? Sozusagen eine Menschheit mit Shalom? Eine Menschheit mit Frieden? Ja, 100%. Gott ist dabei. Galater 3, Vers 7. Diejenigen, die aus Glauben sind, diese sind Kinder von Abraham. Glaubst du an Jesus, dann bist du ein Kind von Abraham. Gehörst du dann auf einmal zu einer Streitfamilie? Nein, du gehörst zu der himmlischen Familie, die Gott gestaltet. Matthäus 8, ein Zenturion, ein Hauptmann, eine Nichtjude kommt zu Jesus und Jesus staunt sozusagen über seinen Glauben. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ich sage euch aber, viele werden kommen vom Osten, vom Westen und die werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaac und Jakob zu Tisch sitzen. Und an diesem Tisch mit Abraham, mit Isaac, mit Jakob gibt es kein Hass. Es gibt dort kein Eifersucht. Es gibt dort keinen Streit. Es gibt dort übrigens auch kein Corona. An diesem Tisch gibt es Shalom, Gottes Frieden. Und warum? Weil es der Haupt am Tisch, der Herr, ist da. Und alle Hass, alle Eifersucht, alle Schuld, alle Sünden auf sich genommen und bezahlt für jeden, der dort am Tisch hockt. Und an diesem Tisch werden wir mit unserem Herrn Jesus Christus zurückschauen können und sagen, genau, beim Anfang war Gott. Der Samen der Frau, Genesis 3,15, Jesus hat den Satan den Kopf zertreten. Der Samen von Abraham, Jesus, ist zu einem großes Volk, große Familie geworden, aus alle Geschlechter der Erde. Der Samen von Abraham, Jesus, ist zu Segen geworden für die ganze Welt. Dieser Samen, Jesus, ist derjenige, der erhöht ist. Und alle anderen werden sich für ihn beugen. Bei ihm, nur bei ihm gibt es Vergebung und Frieden. Das zeigt uns diese Geschichte. Halleluja. Amen.